Jo, liebe Geschwister, ich habe euch wieder die Jahreslosung von diesem Jahr mitgebracht. Prüfet alles und behaltet das Gute. Wir sind ja in einer Reihe über die Jahreslosung. Allerdings haben wir nun viel über das Böse gehört. Und eine Frage bleibt ja: Was ist denn nun das Gute wirklich? Damit löst sich ja die Aufgabe, behaltet das Gute. Aber wie merke ich das? Wir reden doch häufiger über den Willen Gottes. Aber was ist denn nun der Wille Gottes für mein Leben in dieser Welt? Ich meine, dass es nachts plötzlich in einem schönen Traum passiert, da kommt ein Engel und sagt mir: Hey Dirk, diesen Sonntag sollst du einfach das und das predigen und schlag einfach dein Tablet auf, da ist das schon drin, was ich da vorhabe zu sagen. Ist eine gute Idee, fände ich auch toll, weil es würde mir viel Arbeit ersparen. Aber meistens ist der Herr ja ein bisschen anders mit uns unterwegs. Wir sind im Leben und da kommt nicht plötzlich ein Engel und sagt uns, wie wir gehen sollen, weil Gott sagt da umgekehrt: Hey, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben, dass du sowas dann erkennen kannst. Und deshalb schreibt ja auch diese Jahreslosung vom Prüfen, weil wir eben Gottes Geist in uns haben und deshalb seinen Willen ja immer wieder und wieder und wieder erkennen, nicht bei besonderen Momenten, wo dann eben ein Engel erscheint und uns das ganz direkt sagt, sondern im Laufe unseres Lebens, am Tag, redet er x-mal zu uns und wir müssen schauen, was ist denn nun das Gute, was wir tun sollen, was wir behalten sollen. Der Heilige Geist ist eben da. Das ist einerseits schön und andererseits eben schwierig, weil deshalb müssen wir regelmäßig auch prüfen, was denn nun wirklich vom Heiligen Geist kommt oder was so bei uns sich einfach so an Gedanken angesammelt hat. Ich habe euch dazu einen Text mitgebracht, diesmal aus Römer 12, bei dem es auch um das Prüfen geht. Da heißt es nämlich: Ich ermahne euch nun, Brüder und auch Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, die Verse 1 und 2. Der Römerbrief ist so ein ganz interessanter Brief in der Bibel. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, wie das damals gewesen ist. Da ist Jesus unterwegs und hat etliche Jünger berufen. Wir wissen davon, dass er halt einen kleinen Kreis hat von den Zwölfen. Dann waren da noch einige Frauen, die auch in der Bibel zum Teil namentlich erwähnt werden. Und dann wissen wir, dass er doch einen wesentlich größeren Kreis um sich herum hatte. Er hat ja da auch mal Jünger ausgesendet und so, wo es wesentlich mehr waren als 12. Also verschiedene Situationen, wo er Leute hatte. Und gerade diese 12, die waren ja ganz eng bei ihm und haben eine dreijährige Ausbildung sozusagen gemacht. Aber wenn ihr in die Bibel hineinschaut, werdet ihr feststellen, der die meisten Briefe geschrieben hat und uns das meiste sozusagen, wie soll ich sagen, an Lehre gegeben hat, ist jemand, der gar nicht in diesem Team dabei war. Also insofern könnte man sagen, vielleicht war die Auswahl ja falsch oder sowas, die da passiert ist. Aber wenn man sich das anschaut, der Petrus, den er als Fels bauen wollte, der hat zwei Bücher mit 8 Kapiteln. Paulus, je nach Zählung, hat 13 Bücher geschrieben. Paulus war eben der Gelehrte, hat die Jesus-Nachfolger am Anfang sogar streng verfolgt gehabt, ist dann aber irgendwann Jesus begegnet und nun hat er als Gelehrter eben die Seiten gewechselt und uns vieles da geschrieben. Viele Briefe sind überliefert. Irgendwie könnte man sogar sagen, er ist einer der Bestsellerschreiber in dieser Welt. Wenn man sich das überlegt, wie oft die Bibel gedruckt wurde und wer noch als Autor oder Mitautor eines Buches so viele Exemplare und in so viele Sprachen übersetzt wurde, das ist, glaube ich, gibt es sonst nicht. Also ein Bestsellerschreiber, der noch heute gelesen wird. Allerdings gehört er zu den Leuten, die auch die verschachtelten Sätze in der Bibel geschrieben haben, bei denen man ein bisschen genauer eben nachdenken muss, was er sagt. Und dann eben dieser Römerbrief. Die römische Gemeinde müsst ihr euch ja so vorstellen, das war damals so, dass auf der einen Seite in Jerusalem dieses Pfingstereignis war und man geht davon aus, dass bei diesem Pfingstereignis eben auch Römer dabei gewesen, also Leute, die in Rom gewohnt haben, dabei gewesen sind, insbesondere auch Juden, die halt dort zum Fest gekommen sind und dann diesem Jesus begegnet sind und erlebt haben, hey, da kommt der Heilige Geist und er erfüllt uns. Ihr lest da ja, wenn ihr da in der Apostelgeschichte nachguckt, von einer riesigen Taufe, die dort stattfindet. Da wäre manches Dorf hier, was wir hier im Umfeld haben, mal eben komplett durchgetauft worden. Mehrere tausend Leute. Und eben darunter geht man von aus, waren eben auch ein paar Juden aus Rom. Und die sind dann halt danach wieder nach Rom zurückgegangen. Und haben dieses, was sie da beim Tempel in Jerusalem entdeckt haben, diesen Heiligen Geist, dem sie da begegnet sind und der sie erfüllt hat, mit nach Rom genommen und kamen dort an und haben gesagt, Mensch, wir haben da was Tolles entdeckt. Die Dinge haben sich völlig verändert. Aber nun kam die große Frage, wir Juden sind es ja gewöhnt, werden die gesagt haben, nach der Schrift zu leben und nun sollen wir nach Jesus leben. Aber was bedeutet denn das konkret? Die Schrift warf ja für sie mit den ganzen Gesetzen, die da drin sind, was wir hauptsächlich im Alten Testament finden, war ja der geoffenbarte Wille Gottes. Also das, was man tun sollte. Und den sollte man befolgen. Aber nun die Frage, oder doch nicht? Also diese Frage nach den Essensgesetzen, Reinigungsrituale, Gesetzestexte zum Zusammenleben. Steht viel Gutes drin, ist ja auch Gottes Wille dort gewesen, aber gilt er noch heute oder gilt er eben nicht? Und so hat Paulus den Römern diesen Brief geschrieben und da ist es eben genau die Antwort darauf, was er ihnen sagt, Leute, was ist denn nun der Wille Gottes, was ihr da tun müsst oder nicht tun müsst? Worum geht's denn eigentlich? Wenn wir uns Römer 12 anschauen, dann sagt er dort, also unser Körper, unser Menschsein ist ein Gottesdienst. Und dabei sollen wir uns nicht der Welt gleichstellen. Andere übersetzen dort, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern erneuert eure Gesinnung, euer Denken, damit ihr eben prüfen könnt. Es ist ja so, unser Leben ist voller Entscheidungen. Ohne Entscheidungen geht ja nichts im Leben. Und manche Entscheidung zu treffen ist nicht immer einfach, besonders dann, wenn wir wissen, dass so eine Entscheidung auch enorme Auswirkungen hat. Auf uns oder auch auf andere Menschen. Aber Entscheidungen gehören eben zum Leben dazu. Und Entscheidungen als Christen zu treffen bedeutet ja immer, da sagen wir das ja, wir sollen nach dem Willen Gottes fragen. Also im Klartext, wir sind ja überzeugt davon, dass es einen Willen Gottes gibt für uns, unsere Familie, für die Menschen, die uns anvertraut sind. Und insbesondere, dass dieser Wille Gottes für die ganze Welt gut ist und auch zu einem guten Ziel führt. Aber die Frage bleibt, wie können wir jetzt diesen Willen Gottes eben erkennen? Und der Apostel Paulus gibt uns hier einen, wenn man so will, doppelten Rat, gleich einer doppelten geistlichen Übung. Oft erkennen wir ja den Willen Gottes gar nicht, weil wir in unserem Denken, in unseren Denkmustern stark an das gebunden sind, was wir so beiläufig den Zeitgeist nennen. Er redet hier von den Maßstäben dieser Welt. Genauer also von den Schemata, die unsere Zeit eben ausmachen. Und dabei ist allzu häufig ein Denken vorherrschen, in dem Gott selber gar keinen Platz hat oder nur eine geringe Bedeutung hat. Was sind denn das für Maßstäbe, denen wir uns zunächst bewusst werden sollen und die wir dann auch ablegen sollen? Wenn ich mir das nun im Detail anschauen würde, so könnte man darauf sogar kommen, dass manche von diesen Maßstäben, die es hier in dieser Welt gibt, ja vielleicht auch zu Gottes Maßstäben passen würden. Müssen wir denn als Christen immer in hohem Maße ethisch sensibel sein? Können wir nicht einfach drauf loshandeln? Das Problem ist, da gibt es dann auch die andere Seite. Da gibt es Menschen, die sagen, gerade in schwierigen Fragen ganz ängstlich überlegen, ist das jetzt wirklich der Wille Gottes? Soll ich diese Arbeitsstelle wirklich nehmen? Soll ich diesen Partner wirklich heiraten? Es gibt doch noch Alternativen an der Stelle. Und sicher ist es gut, das zu fragen, ob das der Wille Gottes ist. Aber ich will mal ganz ketzerisch fragen, könnte es nicht sein, dass Gott mehr als nur einen Plan für dein Leben hat? Dass Gott sagt, hey, das ist eine Chance, die ich dir da in den Weg lege, eine Möglichkeit, die ich dir da gebe, und du kannst dich dafür entscheiden. Aber so, wie du nicht nur eine einzige Begabung hast in deinem Leben, sondern eine Vielfalt, kannst du auch entscheiden, welche von diesen Möglichkeiten du da nimmst. Weil es nicht nur ein Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt ein paar Weiß und es gibt ein paar Schwarz, und da darfst du dann entscheiden. Ich bin überzeugt, Gott hat da eine ganz liebevolle pädagogische Ader. Er will uns gar nicht zu allen Fragen immer genau diese eine Antwort geben, sondern er will uns zu mündigen Nachfolgern Jesu heranreifen lassen, die durch seinen Geist gelenkt werden. Und der mündige Nachfolger ist dann in der Lage, auch selber Antworten auf die Fragen zu finden. Und deshalb gilt es nicht nur, auf Jesus zu schauen, sondern eben auf der anderen Seite unsere Denkschemata zu überprüfen und zu schauen, ob die passend sind. Und dadurch stellen wir uns dann in einen andauernden Erneuerungsprozess, wo wir eben durch den Heiligen Geist umgestaltet werden, hin zu unserem Herrn. Also ist die Übung, von der Paulus hier spricht, wir trennen uns von Leitbildern, von Denkvoraussetzungen, die eben mit Jesus nichts zu tun haben. Wenn ich zum Beispiel Neid, Vergleich oder Konkurrenz zu meinem Maßstab meines Lebens mache, dann hat das wenig mit Jesus zu tun. Ich kann auch nicht sagen, hey, das machen doch alle so. Aber wenn das alle so machen, muss das nicht gerade für mich richtig sein. Und deshalb ist die erste Übung hier: Ich trenne mich von den falschen, gottfremden, unguten und nicht zielführenden Denkweisen. Und warum? Weil ich zu Jesus gehöre und weil ich von ihm einen anderen Geist empfangen habe, den Geist Christi. Und dann ist die zweite Übung: Ich will mein Denken auf ihn ausrichten. Es ist doch auffallend, dass Paulus hier eigentlich keine genauen Anweisungen gibt. Er könnte ja jetzt auch einen Katalog aufmachen mit den Sachen, das sind die guten und das sind die bösen Sachen. Und die guten bitte tut und die bösen bitte haltet davon Abstand. Hier gibt es keine Anleitung für einzelne Situationen im Leben. Dabei wissen wir von ihm, dass er das machen kann. Im Korintherbrief hat er ziemlich deutlich an ein paar Stellen seine Meinung gesagt und hat gesagt, hey Leute, ihr dürft nicht zum Beispiel betrunken beim Abendmahl sein, das passt nicht zu Christen und wird der ganzen Sache nicht gerecht. Oder ein paar andere Sachen hat er dort geschrieben. Nein, hier steht keine Anleitung für einzelne Situationen im Leben. Er vertraut eben darauf, dass ein gesunder Christ diesen Erneuerungsprozess in seinem Leben vollziehen kann, immer wieder und wieder und Schritt für Schritt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier nicht einfach unsere Vernunft oder die Vernunft der Welt einfach so übernehmen. Ich meine, gerade durch die Medien werden wir jeden Tag davon unzählige Male konfrontiert. Und mich persönlich überrascht, wenn man da offenen Augens durch die Welt geht, wie leicht auch dort dann die Wahrheit zurechtgebogen wird in irgendwelche Richtungen, ganz extrem sogar aus bestimmten politischen Richtungen. Aber lasst uns mit unserem Denken lieber tief in das biblische Wort Gottes eintauchen, immer und immer wieder, durch das, was wir dort finden und lesen. Und der Grund ist ganz einfach, sonst sind wir eben nicht in der Lage, das Gute, das Gottwohlgefällige und das Vollkommene zu entdecken. Wisst ihr, am liebsten würde ich jetzt hier mal so eine Sendung mit euch anschauen und gucken, wo ist denn da das Gute und was ist denn da das Böse an dieser Sendung, was dort transportiert wird, aber das passt eben nicht in eine Predigt, in einen Gottesdienst hinein, das würde zu lange dauern. Deshalb kann ich euch nur Fragen dazu mitgeben. Wo, in welchem Bereich musst du zum Beispiel demnächst eine wichtige Entscheidung treffen? Welche Maßstäbe leiten dich dann bei dieser Entscheidung? Bist du bereit, die Entscheidung auch zu korrigieren, wenn du merkst, dass trotz deiner Überlegungen und deines Nachdenkens es sich nicht wirklich zum Guten im Sinne Gottes entwickelt? Hast du vielleicht auch andere Entscheidungen zu korrigieren, weil du gemerkt hast, dass du neue Maßstäbe von Gott gelernt hast und entdeckt hast? Römer 12 sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wenn wir diese Entscheidungen dann vor Augen haben, dann brauchen wir Leitplanken und die finden wir eben, wenn wir uns einerseits am biblischen Wort eben orientieren und andererseits mit anderen Christen das Gespräch und auch das Gebet suchen. Und deshalb sind eben reale Gottesdienste auch ganz wichtig mit realen Menschen. Aber auch Hauskreise oder andere Treffen wie Zweierschaften, wo man sich einfach trifft und über die Bibel und deren Handlungsempfehlungen für das eigene Leben eben nachdenkt und zusammen auch betet. Allerdings, niemand wird uns leider die Entscheidungen in unserem Leben abnehmen. Auch Gott selber eben nicht. Denn er will ja, dass wir unser Leben in Freiheit und unter Führung des Heiligen Geistes vor ihm führen. Denn der Punkt ist, wofür setze ich mich im Leben ein? Ich habe übrigens von einem Professor eine Geschichte von einer Aktion gehört, die er mit seiner Philosophieklasse durchgeführt hat. Und ich glaube, die habe ich auch vor einiger Zeit schon mal hier gemacht. Aber ich finde die so genial, dass ich sie trotzdem mache. Wer sich daran erinnern kann, schaut einfach zu. Also, ich habe hier ein Glas mitgebracht und werde da jetzt mal Murmeln hineintun. Mal sehen, wie viele reinpassen. Und was würdet ihr sagen? Ist das Glas voll? Ja, kriege ich da noch eine Murmel rein? Ein bisschen passt noch. Jetzt ist voll, ja? Okay. Ich habe das zu Hause ausprobiert. Da habe ich gemerkt, da sollte man was drunter legen. Ich habe hier Bügelperlen von meinen Kindern gezockt. Die sind gerade unten. Ach, die können auch noch ein bisschen runterfallen hier. Die Bügelperlen, macht euch da mal ein bisschen auf den Weg nach unten. Ach. Und? Habt ihr gesehen? Hat noch was reingepasst. Ist es jetzt voll? Die Frage ist spannend, denn ich habe doch noch Sand, wo ich meine Kerzen immer drin habe. Ja, ich habe das gestern ausprobiert und wir haben das mit Sieb und Wasser wieder sauber gekriegt. Oh. Ja, feinster Vogelsand. Der rutscht richtig durch. Oh. Voll? Na? So ein Mist, ich hätte dafür die rechte Hand nehmen sollen, die gebe ich nachher mehr Leuten, dann wird sie sauber. Okay. Ihr seht, es funktioniert. Man kann da immer mehr und mehr reintun. Der Professor hat dann gesagt, wisst ihr, die Murmeln, die sind für die ganz wichtigen Dinge im Leben. Die persönlichen Lebensmotive, die die Studenten haben, wie zum Beispiel, so hat er gesagt, ihre Familie, ihre Kinder, ihre Gesundheit, ihre Freunde, die sie bevorzugen, ja, leidenschaftliche Aspekte ihres Lebens. Welche, falls in ihrem Leben alles verloren ginge, und nur noch diese bleiben würden. Oh, Dankeschön. Wenn nur noch die bleiben würden, dann ist das Leben trotzdem sinnvoll und erfüllt. Die Bügelperlen, die symbolisieren dann die anderen Dinge im Leben, wie zum Beispiel die Arbeit, das Auto, das Haus und sowas. Und der Sand steht für all diese anderen Kleinigkeiten, die man so hat und die man braucht. Falls man nun den Sand zuerst in den Topf gegeben hätte, dann wäre nachher für die großen Perlen, für die großen Murmeln überhaupt kein Platz mehr gewesen. Deshalb hat er den Studenten gesagt, achtet darauf, das gilt nämlich für das Leben, wenn Sie all Ihre Zeit und Energie in Kleinigkeiten investieren, dann werden Sie nie Platz haben für die wirklich wichtigen Dinge. Achten Sie auf die Dinge, welche ihr Glück gefährden. Und deshalb spielen sie mit ihren Kindern, loben sie ihre Kinder, ihren Partner und ihre Kinder mehr, als sie sie kritisieren. Nehmen sie sich Zeit für medizinische Untersuchungen, bewegen sie sich regelmäßig, führen sie ihren Partner zum Essen aus und so weiter und so weiter und so fort. Und dann wird immer noch Zeit bleiben, um das Haus zu reinigen und die Pflichten zu erledigen. Aber achten Sie zuerst immer auf die Murmeln, weil die wirklich wichtig sind. Setzen Sie Prioritäten, der Rest ist nur Sand. Und dann hat einer der Studenten die Hand gehoben und hat gefragt, hier, diese Flasche, wofür steht denn die Fritz-Cola? Und da hat der Professor geschmunzelt und hat gesagt, ja, ich bin froh, dass Sie das fragen. Das ist für das, um Ihnen zu zeigen, dass egal wie schwierig auch Ihr Leben sein mag, immer noch Platz ist für ein oder zwei leckere Fritz-Colas am Abend. Wenn Sie keine Zeit mehr haben, Freude am Leben zu genießen, dann haben Sie irgendwas falsch gemacht, weil dafür muss immer noch Platz sein. Zurück auf uns. Wo investiere ich nun mein Leben hinein? Wo investiere ich meine Zeit, meine Kraft? Paulus sagt hier, stellt euer ganzes Leben als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hin. Und so haben manche Leute auch ihr Leben aufgeteilt in verschiedene Perlen und Murmeln und tun die da rein und haben dann noch die kleinen Perlen dazwischen und sowas alles. Aber das Problem ist, die Überlegung ist nicht, wie du Bälle von Frömmigkeit und Religion noch in dieses Glas mit hineinkriegst, sondern und was dafür vielleicht raus muss. Dein Auftrag ist ja ein ganz anderer, nämlich gib dein ganzes Lebensglas Gott hin. Gib dein ganzes Leben Jesu hin. Mit all diesen Perlen und mit den Murmeln und mit dem Sand, der da drin ist. Und auch manchmal, je nachdem, was du magst, ne? Ich habe jetzt hier eine Fritz-Cola genommen, kann ja auch was anderes sein, mit deinen freudigen Seiten und sowas alles. Und darum geht es doch. Gib ihm das mit deinen wichtigen Lebensinhalten Beziehung und gib ihm auch die kleineren Sachen, die dich eher belasten, hier wären es jetzt die Bügelperlen, die stehen dafür, oder der Sand, der da ist. Und so kommt dein ganzes Leben eben in diese neue Bahn hinein. Und dann sind es nicht nur Teile, mit denen du mit Gott unterwegs bist, sondern wirklich dein ganzes Leben. Und das meint Römer 12, Vers 1, wenn er dann sagt, dein ganzes Leben soll ein Gottesdienst vor Gott sein. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn wir dabei feststellen, dass wir irgendwo falsch abgebogen sind, dass wir uns verfahren haben, dass wir den falschen Weg gelaufen sind. Es gibt einen Ort, wo wir in der Vergangenheit, in die Vergangenheit hineingucken können, aber auch getrost in die Zukunft sehen können. Und das ist nämlich der Ort unterm Kreuz. Da ist genügend Platz für alles, wo wir dann falsche Abzweige genommen haben im Leben. Und dort gibt es die Möglichkeit der Umkehr, der Heilung, der Ermutigung. Und das ist der Ort, wo es dann den Ausblick gibt, der nicht mehr von ängstlichen Prognosen geprägt ist, was alles schiefgehen könnte, sondern von der Zusage unseres Gottes in der Gegenwart, in deiner Gegenwart und in deinem Leben. Amen.